Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für neues Bauen. Heute hören Sie Markus Fuhrmann, CEO und Co-Founder von Gropius.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira, der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zurück zum Podcast von 80 Sekunden Neues Bauen. Und neben mir sitzt Herr Fuhrmann. Herzlich willkommen, Herr Fuhrmann.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und einige von Ihnen kennen wahrscheinlich Herr Fuhrmann. Und zwar, er ist bekannt eigentlich von Delivery Hero, auch von Lieferhelden, glaube ich. Schon ein bisschen länger her. Und aktuell machen Sie immer noch Schlagzeile. Und zwar diesmal als Tesla des Wohnens mit Gropius.
Ja, ich glaube, das Tesla des Wohnens hat man uns ein bisschen angedichtet. Ich glaube, der Vergleich ist ganz gut, sich anzusehen, wo er und wo Tesla digitalisiert hat, automatisiert und jetzt auch ein bisschen schon sehr viel KI einsetzt. Also diese Wertschöpfungskettenoptimierung und Digitalisierung, ich glaube, da ist der Vergleich eigentlich sehr treffend. Bei vielen anderen Dingen sicher nicht. Und ich bin definitiv kein Elon Musk.
Noch nicht.
Ich glaube, ob man das immer möchte, auf jede Art und Weise, weiß ich nicht. Das muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden.
Aber zumindest die Ambitionen, die wirtschaftlichen Ambitionen sind da.
Ich glaube, die Ambitionen sind da, eine Wertschöpfungskette zu verändern und die Industrie in eine bisschen eine andere Richtung zu schieben und dabei zu helfen, dass das alles ein bisschen produktiver und effizienter wird. Das ist, glaube ich, der gleiche Ansatz und damit, wenn man es richtig macht, schon sozial und aber auch nachhaltig einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist schon ein Anspruch, der wahrscheinlich in vielen Bereichen ähnlich ist.
Und Sie verbinden ja auch gleich schon mit dem Namen Gropius eigentlich Tradition mit Moderne. Also eigentlich von Gropius, von dem Star-Architekten, den Namen quasi angelehnt mit einem Y.
Ja, ich glaube, der Gedanke bei Walter Gropius, also der Erfinder des Bauhauses, den Sie gerade angesprochen haben, war auch gegründet 1919. Wir haben gegründet 2019, so das war das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses und der Erfindung des Bauhauses, der Gründung des Bauhauses auch. Und da war der Gedanke ja auch schon, wie kann ich ja ein bisschen demokratisierend Wohnbau oder Gebäude sozusagen für die breitere Masse anbieten? Wie kann ich das tun über Funktionalität, über Werkstoffe, über Prozesse? Und er hatte halt damals noch keine Robotik, er hatte noch damals keine Digitalisierung, aber hat natürlich auch schon sehr viel in dem Bereich, wie mache ich Wohnen und Architektur zugänglich sozusagen gearbeitet. Und das war eigentlich ganz passend.
Super. Also wir sprechen ganz konkret über Fertighäuser und jetzt haben Sie ein paar Mal schon gesprochen, Digitalisierung. Ich gehe mal davon aus, ähnlich wie bei Tesla, End-to-End-Digitalisierung. Wo stehen Sie mit Gropius?
Ja, ich würde sagen, was wir machen sind, man redet ja oft über serielle Bauen und über Fertigteilhäuser und so ähnliches. Ich glaube, was man eigentlich sehen muss, was wir tun, sind individualisierte serielle Wohnbau.
Ja.
Also der Gedanke bei uns war zu sagen, okay, wir müssen eigentlich sehr viel Individualität in Grundrisse, in Gebäudetypen, in die Ausnutzung eines Grundstücks, die maximale Ausnutzung eines Grundstücks bringen, um das Ganze wirtschaftlich zu machen. Weil wenn es nur der Modulbau, nennen wir es jetzt mal, wäre, den gibt es seit über 100 Jahren. In Amerika hat man aus dem Sears-Katalog schon bestellen können, vergleichbar den Quelle-Katalog oder ähnlichen in Deutschland, konnte man Einfamilienhäuser bestellen. Also ich glaube, es ist wirklich, wie Sie sagen, die komplette Wertschöpfungskette sich anzusehen und die effizient, produktiv zu machen, das geht sehr oft mit Digitalisierung, mit Daten und mit Technologie. Und das ist einfach unser End-to-End-Ansatz, würde ich mal sagen.
Können Sie mal zwei, drei Beispiele nennen entlang der Wertschöpfungskette?
Klar. Also wo fangen wir an? Also was machen wir nicht? Wir sind keine Immobilienentwickler. Das heißt, unsere Kunden sind Immobilienentwickler und die sind Bestandshalter, die nachhaltige, leistbare Wohngebäude möchten. Entweder um sie in Bestand zu nehmen oder sie jemand anderen weiter zu verkaufen. Sehr stark fokussiert auf das Segment Mietimmobilien jetzt mal. Ist ja auch das, was wir, glaube ich, sehr stark brauchen gerade und das natürlich auch super wichtig ist. Also wir machen keine Immobilienentwicklung. Wir sind auch kein Bestandshalter. Die Kette dazwischen von Planung, Design, Produktion, Montage, Logistik und aber auch den Betrieb des Gebäudes mit einem eigenen Gebäudebetriebssystem zu unterstützen, also die technische Infrastruktur des Gebäudes, es zu managen und auch smart zu machen, mit eingebaut zu haben, das bieten wir an. Also es ist sozusagen ein vollständiges Produkt am Ende und wir nehmen die kompletten Wertschöpfungsteile selbst. Also wir machen beispielsweise unsere eigene robotische Fertigungsanlage. Warum? Weil nur damit bekommt man Individualisierung rein. Ich sprach ja vorher über den individualisierten seriellen, in unserem Fall Holzbau, den Holzwohnbau. Das geht nicht mit alten, starren Systemen in der Fertigung. Das muss ich dadurch tun, indem ich wirklich mehr in die Robotik und mehr in die Automatisierung gehe und dort auch individualisiertere Lösungen anbieten kann.
Und Sie haben End-to-End angesprochen, Thema Stichwort Gebäudemanagement. Wie steht es da auch um digitale Lösungen?
Ja, also wir haben uns von Anfang an gedacht, man muss eigentlich Gebäude im Lebenszyklus denken. Und den Lebenszyklus eines Gebäudes geht halt 100 Jahre und kann ja auch viel mehr sein. Und es greift zu kurz, einfach nur auf die Bauzeit und die Konstruktionszeit sozusagen zu schauen. Und dann haben wir gesagt, okay, um das zu tun, muss ich ja eigentlich irgendwie digital für immer mit diesem Gebäude verbunden sein. Und aus diesem Grund haben wir unser eigenes Hardware- und Software-basiertes Gebäudebetriebssystem gebaut. Und da haben wir sehr viele eigene Mikrocontroller, einen eigenen Controller pro Wohnung, der sehr datenschutzseitig abgeschirmt ist und abgesichert ist. Und damit kriege ich Smart Home in das Gebäude. Aber ich kann auch alles im Bereich Property Management, Asset Management, Facility Management mit Daten unterfüttern. Und damit kann ich Dienstleistern oder unseren Partnern, den Käufern der Immobilien am Ende, der Bestandshalter, anbieten, über ein Interface sehr viel Effizienz und Transparenz in den Betrieb dieses Gebäudes zu bekommen. Und natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeitsreporting, ESG-Reporting, EU-Taxonomie abzubilden.
Ist das auch Ihre Definition auch mit von Smart Wohnen? Also was umfasst für Sie alles Smart Wohnen?
Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn Leute über Smart Home sprechen, sprechen sie über die smarten Lichtschalter und der Kühlschrank, der wieder nachbestellt, wenn es leer ist. Ich glaube, in Wahrheit sind das mehr Spielereien noch. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass man die komplette Infrastruktur des Gebäudes, Strom, Kabel, nicht nur Schalter. Bei uns auch, wir haben auch ein eigenes Schaltersystem. Aber jede Infrastruktur in diesem Gebäude, auch das Energiemessung, Wassermessung, das Metering des Ganzen, dass man das digitalisieren kann und das auch über Zeit updaten und verbessern kann. Und lernen vom Gebäudebetrieb. Wenn ich sehe, die Lüftung in diesen Bereichen ist nicht so gut, weil ich das CO2 messe, wie kann ich in der Zukunft das Ganze verbessern? Wie kann ich die Gegensprechanlage über Zeit vielleicht updaten, wenn ich sehe, das macht Sinn?
Und wieder eben sehr datengetrieben. Ne? Also die Kompetenz, die Daten zu lesen und aufgrund der Daten die Verbesserungen anzustreben, ist natürlich auch der Backbone eigentlich der ganzen.
Das ist richtig. Ich glaube, wenn man sich so ansieht, wie unsere Firma entstanden ist und auch wo wir herkommen, ist natürlich von einer sehr starken Software-Unternehmerseite, würde ich jetzt mal sagen. Software, Softwareprozesse, Produktentwicklung, ständiges Testen, ständige Produktentwicklung. Und wir haben versucht, das sozusagen in die Bauindustrie ein bisschen reinzubringen, wo ich ja ein sehr starkes Projektgeschäft hatte. Ich baue ja dann oft einen Prototypen und das war's und dann baue ich das nächste Mal wieder was ganz anderes. Und dann ist es sehr schwierig, natürlich Produktivität und Effizienz reinzubekommen.
Und das ist ein super Stichwort. Ganz kurz, liebe Zuhörende, falls Sie sich wundern, warum Sie vielleicht ab und zu im Hintergrund etwas hören. Wir sind hier live aus der Belgienhalle in Berlin-Spandau mit Herrn Fuhrmann, CEO und Co-Founder von der Grobius AG in Österreich, Grobius in Deutschland. Und Sie haben gerade ein schönes Stichwort gesagt, Projekte. Und wir haben die künstliche Intelligenz gefragt, in einem Interview mit Herrn Fuhrmann, worauf soll man hinweisen? Und dann hieß es, ich lese kurz vor, von Projekten zu Produkten. Können Sie das auflösen?
Ja, ich glaub, das war auch der Gedankengang gerade, zu sagen, die Bauindustrie ist eigentlich schon sehr stark projektgetrieben. Projektfinanzierung, Projektmanagement. Wenn ich mir jetzt eine klassische Baufirma, einen klassischen Generalunternehmer ansehe, ist es sehr viel Koordinationsaufwand. Viele Dienstleister, viele Gewerke, sehr viele Schnittstellen. Es ist wenig echte Produktentwicklung, es ist wirklich Projektentwicklung. Und wenn man sich andere Firmen ansieht, sei es das berühmte Beispiel, das wir am Anfang genannt haben, Tesla, das können aber auch, kann auch Porsche sein, das können andere Firmen sein, dort entwickelt man das iPhone, dort entwickelt man ja Produkte und macht die immer besser und besser und besser, versucht natürlich auch, wie hier, seriell zu standardisieren und damit die Kosten sozusagen zu senken. Aber ich habe einen sehr durchgehenden, immer sich weiter wiederholenden Produktentwicklungsprozess. Und das ist das, was wir sozusagen sehr datengetrieben über die Wertschöpfungskette, die wir vorher besprochen haben, bringen. Also als Beispiel, unser Konfigurator lernt auch über Zeit, was sind gute Raumpläne, was sind die richtigen Materialien dafür, wie kann ich die Fläche effizient nutzen. Die Roboter in der Fabrik haben das Gleiche. Die lernen über Zeit, je nach welcher Bedarf oder welcher Produktionsplan gerade kommt, welche Gebäude wir wo bauen sollen, wie die Roboterköpfe untereinander sich aussteuern, um auf welche Roboterstation, welche Fähigkeit, bohren oder klammern oder was auch immer, zu welchem Zeitpunkt umsetzen.
Also komplett Next-Gen-Approach eigentlich.
Es ist sehr viel datengetrieben und nur wenn man diese Datengetriebenheit hat, kann man dann auch, weil man spricht über künstliche Intelligenz überall gerade, erst dann kann man künstliche Intelligenz ja darüber fahren lassen. Weil ich brauche mal ein Datenmodell durchgehend, das ich dann nachher optimieren, auswerten und statistisch nutzen kann.
Ja. Keine guten Daten, keine gute künstliche Intelligenz, die sie auswerten
kann. Und das fließt alles in einen Produktentwicklungsprozess ein.
Sie haben es so indirekt angesprochen und wir hatten vorhin noch ganz kurz darüber gesprochen, Förderpolitik. Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern bei der aktuellen Förderpolitik?
Also ich glaube, im ersten Schritt können wir mal ziemlich froh sein, dass es das bei uns, gibt. Ich glaube, die KfW, die investiert jedes Jahr in die Förderung über 111 Milliarden oder sowas, ist das jetzt in 2024. Unterschiedliche Segmente, unterschiedliche Bereiche. Uns betrifft das ganze Thema Förderpolitik doppelt. Auf der einen Seite betrifft es unsere Kunden, die eine Möglichkeit finden müssen, in diesem Umfeld rentabel zu bauen, weil sonst wird halt nichts gebaut. Und was das Ergebnis ist, sehen wir jetzt. Und was das Ergebnis sozialpolitisch ist und auch Stabilität für eine Gesellschaft, das ist noch nicht absehbar, glaube ich, wenn es nicht wieder bald anfängt, hier wirklich anzuspringen. Der zweite Teil, neben unseren Kunden, dem man hilft dabei, sozusagen rentabel zu bauen, ist das ganze Thema Hochtechnologie. Förderung von Firmen, die in einer Industrie sehr stark digitalisieren, automatisieren, künstliche Intelligenz und Ähnliches anwenden. Und das betrifft uns natürlich auch, weil der Großteil unserer Mitarbeiter sind Softwareentwickler, Robotikmenschen, die robotikseitig sozusagen sehr stark arbeiten, also Robotikentwickler, gleichzeitig aber auch Ingenieure, Bauingenieure und so weiter. Also wir sind sehr ingenieursgetrieben.
Helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge, wie wird das aktuell gefördert? Wird das aktuell
also
gefördert?
Also wir haben, es wird zum Teil gefördert, also wir versuchen, wo wir auch wirklich können, unterschiedliche Fördertöpfe anzusprechen. Und wir haben beispielsweise ein Förderprojekt, da geht es um das ganze Thema EcoTwin, ökologischer Zwilling, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht nur die Betrachtung der Baustoffe und so, sondern wirklich die komplette Lebenszyklusbetrachtung auf der Nachhaltigkeitsseite, auf der CO2-Seite auch.
Also Klimaziele vor allem, ja?
Klimaziele, aber auch Biodiversität und andere Dinge, Wasserverbrauch und so weiter, über den digitalen Zwilling. Also es legt neben diesem physikalischen digitalen Zwilling einen ökologischen digitalen Zwilling über die Lebenszeit des Gebäudes. Und das ist eine Förderung, die wir in Deutschland haben. Und da gibt es auch noch andere. Würde ich jetzt sagen, dass die ausreichend sind. Ich würde mich freuen, wenn es da mehr geben würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wiederum bauen wir jetzt gerade eine neue Fabrik. Und wir sind halt ein junges Unternehmen. Also es gibt jetzt.
Ich glaube, näher A6 Baden-Württemberg, ist das richtig?
In Baden-Württemberg, in Riechen, ja, Eppingen, Riechen. Wir haben da eine Fabrik übernommen am Anfang unserer Geschichte und haben die über Zeit immer weiter ausgebaut. Und jetzt, nachdem wir vorher bewiesen haben, dass die erste Fertigung, die wir hatten, schon mal funktioniert hat, haben wir gesagt, okay, mit dem Demand, mit dem Nachfrage, die es da im Markt gibt und was da jetzt gebaut werden muss in der Zukunft, brauchen wir mehr Fertigungskapazität. Auch dafür, um diese über Zeit immer mehr zu optimieren und immer günstiger zu machen. Und da investieren wir jetzt über 50 Millionen Euro in den Standort. Sehr viel davon mit unserem Partner KUKA in Robotik. Und auf dieser robotischen Anlage fährt zum großen Teil unsere eigene Software drauf. 70% der Roboterköpfe, der sogenannten Endaffektoren, also das Werkzeug des Roboters. Die Roboter sind Standardroboter, aber die Werkzeuge machen sie aus, was ein Roboter wirklich kann. Und die Software dieser Roboter. Beides davon kommt zum großen Teil aus unserer eigenen Entwicklung. Also wie gesagt, 70% der Roboterköpfe sind unsere Eigenentwicklung dieser Roboter und sehr viel der Software, das die Roboter managen, ist unsere Software. Und sowas zu finanzieren, muss ich ehrlich sagen, da haben wir in Deutschland noch eine relativ große Lücke. Weil Firmen, die noch relativ jung sind, die noch nicht diese riesen Umsätze seit langer Zeit haben, finden eigentlich fast keinen Anschluss zu Banken oder anderen Finanzierungsinstrumenten. Für Fabriksbauten, für industrielle Digitalisierung, was ja eigentlich alle sagen, wir brauchen industrielle Digitalisierung. Wir tun das mit viel Geld und mit vielen Mitarbeitern, aber wir tun uns trotzdem schwer, das über andere Finanzierungsinstrumente als das reine klassische Beteiligungskapital und Risikokapital abzubilden. Und ich glaube, wenn Europa und wenn Deutschland was brauchen würde, wäre es die Möglichkeit, den Skalierungsschritt bei Hochtechnologien von wir haben mal so wie wir mal ein cooles Gebäude gebaut, wir zeigen mal, dass es funktioniert, bis zu dem, wir zeigen das jetzt und machen das jetzt wirklich für die gesamte Industrie seriell und skalierbar, das finanziert zu bekommen. Und da könnte eigentlich auch eine KfW oder andere, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied machen. Und das wäre, glaube ich, auch eins der Punkte, wo...
Also fast schon die Förderung von Pilotprojekten eigentlich, ja?
Also eigentlich schon der nächste Schritt, weil das Pilotprojekt haben wir ja gemacht. Wir haben ja unser neunstöckiges Gebäude in Koblenz stehen. Die Mieter sind happy. Also ich glaube, das ist alles super gelaufen. Unser Gebäudebetriebssystem läuft da drin. Würde ich jetzt sagen, dass immer alles super gelaufen ist auf dem Weg dahin? Nein, wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht, wo wir lernen mussten und wo auch viel eine Zeit lang wir dachten, okay, so und so können wir das machen, so und so können wir das nicht machen in Zukunft. Aber es ist wirklich ein deutsches Pilotprojekt. Ich meine, es sind 9 Stockwerke. Jetzt geht es eigentlich darum, wie bauen wir von so etwas 100 und mehr.
Also die Skalierung des Ganzen.
Es geht wirklich um die Skalierung. Es geht um die industrielle, digitalisierte Skalierung. Und dafür gibt es eigentlich für junge Unternehmen relativ wenig Fördertöpfe, bis keine. Und vor allem nicht in Größenordnungen, die wirklich einen Unterschied machen.
Zwei Fragen habe ich noch an Sie. Das Erste, Sie haben gerade Europa angesprochen, Sie sind gebürtiger Österreicher, gebürtiger Wiener. Gibt es entweder aus Österreich oder aus anderen europäischen Nachbarländern Themen oder vielleicht sogar förderpolitische Themen oder auch Technologien, die Sie verfolgen, wo Sie sagen, davon sollte sich Deutschland etwas abgucken?
Also ich glaube auf EU-Ebene, auch hier auf der Förderseite, sehen wir uns bestimmte Förderprogramme an, haben es aber bis jetzt noch nicht geschafft, in eins wirklich ideal reinzufallen, würde ich jetzt mal sagen. Auf österreichischer Ebene, wir sind eine österreichische AG mit den meisten Mitarbeitern aber in Deutschland, also ein deutsch-österreichisches Unternehmen, haben wir auch Förderung und Unterstützung erhalten. Also auch da bin ich sehr happy drüber. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das besser zu machen. Ich glaube, das Hauptproblem in Europa, das wir haben, ist, dass wir immer weniger wettbewerbsfähig werden, weil wir immer weniger eben Kapitalzugang haben, um Hochtechnologien zu fördern. Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem und das vor allem im Bereich der Industrialisierung, weil sehr viele Familienunternehmen und Mittelständler investieren das meiste Geld, auch ich verstehe das ja auch, in ihre eigenen Unternehmen und vor allem, wenn die Branche schwierig wird, muss man doppelt aufpassen, dass man dort keine Probleme hat. Aber darüber hinaus findet man hier eigentlich keine Töpfe, die solche Dinge finanzieren würden und die dann auch in der Lage wären, hier gesamteuropäischen Unterschied zu machen für unsere Wettbewerbsfähigkeit.
Und letzte Frage noch, hier bei 80 Sekunden Neues Bauen. Welche Ziele verfolgen Sie für heute und morgen konkret hier?
Also ich glaube, eins mal, wir versuchen immer ein bisschen was über den Ansatz, den wir machen, digitalisiert, industrialisiert, zu zeigen und hier auch Partner zu finden. Also wir haben in unserer Investorenbasis großartige Partner, wie eine Vonovia, wie eine Varema, also wie eine Vienna Insurance Group. Also ich kann jetzt auch gar nicht alle erwähnen. Also wir sind sehr, 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 sehr glücklich auch, dass wir Partner haben, die sich bei uns beteiligt haben, aber auch mit uns gemeinsam wirklich an Produkten für den Markt arbeiten. Also das ist mal eins, also das Suchen von potenziellen Partnern. Das zweite ist natürlich auch, wir lernen hier was. Wir sehen natürlich auch hier, was passiert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch schön, in Leute reinzulaufen, die hier ja auch unterwegs sind, wo es um das ganze Thema Förderung geht, ein bisschen zu sehen, was kommt da vielleicht, wie kann man vielleicht dabei helfen und was ist für einen passend.
Schön, wunderbar. Herr Fuhrmann, herzlichen Dank, sehr spannend. Auf jeden Fall viel Erfolg. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir noch viel von Ihnen hören werden, von Grobius AG. Und erstmal alles Gute.
Vielen Dankeschön. Dank, wir tun unser Bestes.
Danke.
Schönen Tag.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gera. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gera. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gera. Smart Home, Smart Building, Smart Life.